Die ökologische Umkehr, die gefordert ist, um eine Dynamik nachhaltiger Veränderung zu schaffen, ist auch eine gemeinschaftliche Umkehr. Das schreibt Papst Franziskus in seinem Umweltschreiben Laudato Si. Was motiviert Menschen, einen ökologischen Wandel durchzumachen und dabei andere in ihrem Umfeld, in Politik, Wirtschaft oder Kultur, mitzunehmen? Was können wir und die Kirche davon lernen? Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Klima- und Kirche-Gespräch.
Herzlich willkommen zu unserem nächsten Klima- und Kirche-Gespräch. Ich freue mich ganz besonders, unseren nächsten Gast zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind, Professor Achim Kampke.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
Sie sind Leiter eines Lehrstuhls an der RWTH Aachen, Sie sind Mitbegründer der Street Scooter GmbH, Sie haben den Verein Humanotop gegründet, also viele Dinge, die einen schon faszinieren. Was mich am meisten fasziniert hat, war eine Aussage, dass Sie einmal gesagt haben, ähnlich wie die Ärzte, die einen gemeinsamen ethischen Konsens haben, eigentlich auch Ingenieure so einen gemeinsamen Konsens brauchen. Finden Sie da Mitstreiter in einer deutschen, manchmal vielleicht auch konservativen deutschen Ingenieurgesellschaft?
Ja, doch, das denke ich schon. Also die Analogie zu den Ärzten war ja, dass man in einem Satz zusammenfassen kann, was die machen. Die sagen ja am Ende des Studiums, wir wollen Leben retten. Unsere Aufgabe ist, Leben zu retten. Und mit so einem einfachen, plakativen Satz, da war ich dann sehr neidisch drauf, weil wenn man uns Ingenieure fragt, dann können wir 3 Stunden lang vortragen, was wir alles so tun, aber es eben nicht prägnant zusammenfassen. Das war mir einfach zu wenig. Die Frage, sich zu stellen, sollten wir dem nicht einen Sinn geben? Die verfängt doch recht gut, das muss ich sagen. Und da kriegen wir viel Feedback, positiv wie negativ, aber viel Feedback. Das heißt ja, dass es normalerweise dann ein Thema ist, das kann man schon sagen, ja.
Wir haben beide in Aachen studiert. Ich habe damals 2008 angefangen. Damals war Klima- und Umweltschutz noch nicht wirklich stark verankert in meinem Studium. Sie haben noch mal ein paar Jahre vorher studiert in Aachen. Wann war der erste Punkt, wo Sie das gemerkt haben, dass eigentlich auch Ingenieure viel mehr dazu beitragen sollten, die Erde zu erhalten?
Ich habe 2010 mit dem Thema Elektromobilität angefangen und da kam dann relativ schnell die Frage auf, ist es das, was wir machen sollen? Ja. Ist das überhaupt besser? Ist es schlechter? Und da kam relativ schnell der systemische Ansatz, also dass man sagt, einfach den einen Antriebsstrang raus und in ein anderes Fahrzeug einen neuen Antriebsstrang rein, das ist ein bisschen wenig. Und so hat sich eigentlich diese Frage dann für mich gestellt, was kann man da tun, um wirklich ein Gesamtsystem, also ein städtisches System halt hinzubekommen, was natürlich den Menschen nach wie vor im Mittelpunkt sieht. Das ist also kein technokratischer Ansatz, den wir hier verfolgen, den Menschen im Mittelpunkt, die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt zu stellen und dann mit Technologie zu versuchen, Probleme zu lösen. Das war eigentlich so der Aufhänger, so dieser Punkt, so das reicht eigentlich nicht, Technologie einfach irgendwie einzusetzen, sondern man muss das irgendwo in den Zusammenhang nehmen. Und das ist jetzt so 12, 13 Jahre her.
Das Street Scooter war ja wahrscheinlich vor der Gründung des Humanotops. Das heißt, erst war die E-Mobilität. Haben Sie dann gemerkt, okay, das reicht noch nicht nur E-Mobilität, ich muss das Feld eigentlich noch weiten auf noch ganz andere Bereiche, Verpflegung, Lebensmittel, Brennstoffzellen. Also wann war der Punkt der Öffnung und wie weit wollen Sie sich öffnen in dem Projekt Humanotop?
Genau, der erste Schritt, der kam relativ schnell, dass man auch überhaupt darüber nachdenken muss, warum brauche ich Mobilität, ne? Und im Augenblick sind die Städte ja so aufgebaut, also ich habe das dann an meinem eigenen Beispiel, ich habe meine Kinder in die Kita schlussendlich gebracht, das ist die erste Wegstrecke, die man macht. Dann fährt man zu seiner Arbeit, dann fährt man da irgendwo vielleicht noch Mittagessen, dann noch Sport abends oder so. Das war alles so weit auseinander, dass ich zumindest mit meinen Fähigkeiten das mit dem Fahrrad oder zu Fuß nicht hinbekommen würde. So, und da war ein Auto hin, Auto her. Wie können wir dann eigentlich diesen Mobilitätsbedarf weniger haben? Und da war ich direkt in der Stadtplanung, Städtebau, noch aus Sicht der Mobilität. Und dann kam die nächste Frage, okay, wenn wir uns die Mobilität anschauen, wo kommt die Energie her? Wie kriege ich die Energie in der Stadt? Dann kam so eins zu dem anderen, Lebensmittel, Wasser, auch das Thema Wasserwirtschaft. Und das kann ich natürlich nicht alleine abdecken. Also ich habe dann über die Jahre, 2, 3 Jahre hat das gedauert, erkannt, das muss man eigentlich ganzheitlich denken und dann viele Diskussionen geführt, auch mit Architekten, mit Stadtplanern, mit Landwirten, ja, und das Gespräch einfach gesucht und dann versucht, mehr unterschiedliche Leute, Menschen an Bord zu holen in diese Diskussion rein und sind mittlerweile auch weit über das Thema Ingenieurszunft hinaus, also eigentlich von allen Fakultäten, mit denen ich dann nicht nur im Gespräch bin, sondern auch gemeinsam Projekte vorantreibe, wo wir nicht immer im Lead sind, da wo eher der Schwerpunkt dann bei anderen ist, aber es sind Puzzlestücke. Ja. Ja, und diese Erkenntnis ist eigentlich so vor 5, 6 Jahren kam mir das immer mehr, ich bin nur ein Puzzlestück und ich muss das Puzzlestück jetzt so feilen, dass es gut zu den anderen passt und die aber auch zu dem, was wir können, von der Kompetenz her. Und so kann man dann in Richtung Bewahrung der Schöpfung, glaube ich, wirklich einen Mehrwert liefern, wenn man zusammenlegt und dann ein schönes Bild zeichnet, wie es gehen kann.
Gab es technische Lösungen, die Sie auch im Humantopsch entwickelt haben, die Sie auch selbst positiv überrascht haben, die Sie vielleicht auch motivieren? Oder wo nehmen Sie Ihre Motivation her, da immer weiterzumachen? Weil technische Lösungen sind ja nicht von heute auf morgen da, sondern die brauchen einen langen Entwicklungsprozess und lange, bis sie dann wirklich da sind.
Was mich am meisten inspiriert, ist der Mut und Tatendrang von Mitstreitern. Ein paar Beispiele. Das eine ist, einer züchtet die Larve der Soldatenfliege. Mhm. Die kann Gülle fressen. Also vernichtet Gülle haben wir ja viel zu viel von. Und dann kann ich aus der Larve einen Schmierstoff machen, den ich sonst aus Palmöl mache. Und um die zu züchten, brauche ich halt ein Stück Technik, einen Container, wo die rein können, wie die sich entwickeln können. Ein zweites super Thema fand ich die Zucht von Salzwasserfischen. Wir fischen ja die Meere leer. Und die haben halt ein Konzept entwickelt, das Wasser, in dem die Fische sind, wird eben biologisch gesäubert. Und das, was ich da rausziehe, wird dann in den nächsten Container halt gepackt, wo ich dann Pflanzen mit dünge. Ich habe wirklich einen Kreislauf, wo ich fast keinen Wasserverlust schlussendlich habe und habe zum einen Fisch und zum anderen dann halt Lebensmittel und so einen sehr schönen Kreislauf geschaffen. Ne? Und nochmal was ganz Technisches ist eigentlich hier mein Pedelec-Verleihsystem, was wir grenzüberschreitend hinbekommen haben. Ich bin auch überzeugter Europäer und glaube, dass man da die Zusammenarbeit sehr, sehr stark auch forcieren sollte, damit wir eben auch ein friedliches Zusammenleben dauerhaft haben. Das fällt einem ja nicht in den Schoß, da muss man dran arbeiten, auch hier bei uns an der Grenze. Und wir haben ein Gebäude, wo die Grenze wirklich durchgeht, durch das Gebäude. Wir können also im Gebäude in die Niederlande und nach Deutschland gehen und haben ein grenzüberschreitendes Verleihsystem aufgebaut, was angefangen von Mehrwertsteuerzahlungen so alles gar nicht so einfach war, aber das gibt's jetzt. Und das macht auch riesig Spaß. Also solche, wie man sagt, vielleicht auf den ersten, ist ja trivial, ja. Aber die Umsetzung, ja, das Machen ist schlussendlich das, wo nochmal eine ganze Menge Probleme auftreten. Und man sich ja auch fragen muss, wird es angenommen? Ja, und das sind mal so drei Beispiele.
Sie sagten eben, es muss auch eine gemeinschaftliche Aufgabe sein. Es gibt eine Umweltenzyklika von Papst Franziskus, der, finde ich, hebt das auch immer so stark heraus, dass dieser ganze Wandel auch eine gemeinsame ökologische Umkehr sein muss. Sie haben den Verein Ingenieure retten die Erde gegründet. Wenn es einen fiktiven Verein geben würde, Christen retten die Erde. Was glauben Sie, was wäre diese Aufgabe des Vereins, um auch ein weiteres Puzzleteil in diesem Wandel zu generieren?
Einen Schritt vielleicht zurück. Dieses Ingenieur retten die Erde ist ja erstens nicht als Heilsbotschaft gemeint und soll uns auch nicht überschätzen. Und da steht auch nicht nur, das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es ein bisschen provokant, aber da steht ganz bewusst nicht nur Ingenieure. Ne? Das ist natürlich die Arroganz, dass wir das jetzt mal machen und alle anderen nicht. Sondern es ist ja so entstanden, dass ich viele Gespräche hatte, wo jeder auf den anderen gezeigt hat. Die Politik muss doch erstmal Rahmenbedingungen machen. Die müssten doch erstmal, die Brasilianer ihren Wald und die großen Konzerne. Und irgendwann war ein zweiter Bestandteil, haben wir dann mit ein paar anderen gesagt, nee, komm, wir müssen doch uns an die eigene Nase fassen. Und da diese runde Nummer aus der Ingenieurszunft bestand, hat man dann gesagt, komm, dann wählen wir diesen Titel, und um uns in die Pflicht zu nehmen. Ja. Und deshalb, wenn es Christen retten, die Erde gibt, erstens würde ich dann da wahrscheinlich sofort Mitglied werden, um meinen Beitrag zu leisten. Und es geht nicht um Ausgrenzung, sondern es geht um Organisation, dass was getan werden kann, dass man die Hilfe und die Rahmenbedingungen halt gibt. Und der Ingenieurspart könnte dann eben die Technologie sein, das da schlussendlich mit einzubringen. Man könnte sich aber dann auch irgendwann so integrieren, dass man das halt gemeinsam macht. Es geht nicht darum, dass jetzt eine Zunft es irgendwie richtet und die anderen nicht, sondern es muss eine Gemeinschaftsaktion sein, und vielleicht ist es irgendwann Menschen retten die Erde oder Ingenieure retten die Erde. Und auch da kann man ja dann wieder diskutieren, will die Erde überhaupt von uns gerettet werden oder nicht. Auch das ist ja eher so gemeint, dass wir unseren Lebensraum und das, was uns anvertraut ist, bewahren. Denn Gott sagt, wir sollen herrschen, meint er ja seine Art zu herrschen. Nicht das, was wir manchmal als Menschen darunter verstehen. Bei ihm ist ja nicht herrschen, knechten und ausbeuten und aussaugen, sondern was sehr Positives, ja, dass man Freiraum schafft und dem, was man beherrscht, eben sehr gute Rahmenbedingungen schafft. Das ist eigentlich so die Mission, und die passt zu Christen retten die Erde, aber bei uns Ingenieure retten die Erde eben auch.
Ingenieure versuchen oft ja, die technischen Lösungen zu finden. Meiner Meinung nach müssen wir vielleicht auch manchmal Dinge vielleicht reduzieren. Also diese Einfachheit, die die Kirche mit sich bringt, um dann letztendlich das weniger in einer besseren Qualität, in besseren Lösungen zu finden. Ist das vielleicht was Kirche an Impuls geben kann in dem Bereich?
Ja, mit Sicherheit das und natürlich auch das Menschenbild als solches. Ich hatte es eben gesagt, was wir nicht möchten, ist einen technokratischen Ansatz. Allerdings liefern wir die Technologie. Und was dann aus christlicher Seite eben kommen könnte, wäre das Menschenbild, in dem das halt passiert, dass der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Darum bemühen wir uns natürlich, ist aber jetzt vielleicht auch nicht im Kern unsere Expertise. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Kloster in Süddeutschland zusammen, Franziskanerinnen. Und genau das bringen die da eigentlich ein. Ne? Ja. Also auch das Beten dafür zum Beispiel, aber eben auch tatkräftig die Menschen da abholen, wo sie stehen. Und das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja? Wenn wir jetzt irgendwelche Maßnahmen ergreifen in der Energiediskussion, merken wir es ja auch, wir müssen die Menschen schlussendlich mitnehmen und nicht zwingen. Also ich kann überhaupt nichts damit anfangen, dass wir müssen jetzt vorgeben und wer da halt nicht mitmacht, halt hat Pech gehabt. So wird das nicht funktionieren, sondern wir müssen den Menschen gemeinsam. Und das könnte dieses christliche Bild, da ist ja jeder Einzelne wertvoll. Ja, und es gibt nicht den einen, der ist wertvoll als der andere. Und das könnte ich mir davon versprechen. Schwingt hoffentlich auch bei allem, was wir jetzt sowieso tun, weil das ist auch meine Motivation sowieso dann hoffentlich schon mit und kommt auch so rüber.
Sie haben einmal gesagt, statt endlos zu diskutieren, müssen wir endlich ins Tun kommen. Was wären so Ihre drei Tipps, wo Sie sagen, da sollte die Institution Kirche wirklich starten und aufhören, viel zu reden, sondern wirklich auch in die Umsetzung kommen? Haben Sie Ideen?
Also erstens mal ist es ein Top-Thema und in der Kirche ist das wie in anderen Gremien arbeiten oft auch. Wir wägen alles ab und was kann schiefgehen und wenn wir nicht genau wissen, dass alles positiv ausgeht, dann fangen wir nicht an. Das wäre meine Bitte, ich kann nicht raten, aber meine Bitte auch an die Kirche, an die unterschiedlichen Gremien, an die einzelnen Pfarrgemeinden, da einfach mit Mut ranzugehen, weil wenn die Mission von uns als Christen und auch als Katholiken nicht die Bewahrung der Schöpfung ist, ja, dann weiß ich nicht. Also das passt, glaube ich, sehr gut zu uns. Das ist auch ein Auftrag. Und da in der Gremienarbeit wirklich das Wort zu ergreifen und vielleicht auch mal ein Experiment zuzulassen, ohne zu wissen, dass alles gut läuft. Und wenn mal was schlecht läuft bei der Umsetzung, dann muss man es halt danach besser machen. Aber das ist, würde ich sagen, auch in Deutschland in Summe ein Problem. An Ideen mangelt es nicht. Aber an dem mutigen Beginnen, ohne dass ich schon alle Ergebnisse kenne. Und dann muss man eventuell nochmal korrigieren, dann ist man kein Scharlatan. Aber ohne dieses Ausprobieren, ohne Entscheidungen zu treffen, wird es nicht gehen. Und das wäre meine Botschaft oder Bitte, dass sowohl in Aachen als auch in Köln, wenn das aus Bistumshand kommt oder käme oder noch mehr käme, dann könnte die Kirche, glaube ich, eine sehr, sehr treibende Kraft auch werden und auch weltumspannend. Ja, welche andere Organisation kann das oder könnte das schlussendlich halt so tun? Aber man muss erstmal klein anfangen und kleine Pflänzchen haben. Das würde mich sehr freuen.
Ich lasse das als Schlusssatz so stehen. Wir sind leider am Ende unserer 15 Minuten. Wahrscheinlich können wir noch lange auch ins Technische rein diskutieren. Aber ich möchte Ihnen vielen Dank sagen, dass Sie heute dabei sind, dass Sie so ein bisschen aus Ihrer Arbeit berichtet haben, auch aus der christlichen Perspektive, die Sie mitbringen. Vielen, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren heute.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ihnen, euch allen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nehmen Sie die Gedanken mit und begeben Sie sich auch selbst auf den Weg zu einer ökologischen Umkehr. Und da, wo wir starten können, versuchen wir zu starten.
Klima- und Kirche-Gespräch ist eine Produktion der Abteilung Schöpfungsverantwortung des Erzbistums Köln in Zusammenarbeit mit dem Medienkompetenzzentrum im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg. Moderation: Christian Weingarten. Ton und Technik: Markus Lehr. Musik: Luis Weiß. Mastering: Markus Sager. Beratung: Andreas Menne. Ich bin Naomi Gericke. Unser besonderer Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern.